Der große Unterschied zwischen einem Unternehmen, das einem teuren Hobby gleicht und mit einer extremen emotionalen Achterbahn verbunden ist, zu einem Unternehmen, das wirklich ein Asset ist, ist und bleibt am Ende des Tages dein Team. Ich möchte dir in diesem Video die Learnings teilen aus 11 Jahren Unternehmertum, die ich jetzt selbst erfahren durfte, über 320 E-Commerce-Brands, die wir bei uns mit unserem eigenen 17-köpfigen Team begleiten durften und eine Reihenfolge an Einstellungen, die du befolgen kannst, basierend auf all den E-Commerce-Brands. Wir hatten inzwischen über 700 Mitarbeiter bei uns in der Betreuung. Wir hatten von all diesen Personen die Persönlichkeitstypen in ihrer jeweiligen Rolle. Wir haben die Gehälter, die Gehaltsstaffeln. Ja, wir haben am Ende des Tages eigentlich zu allem irgendwo Benchmarks und daraus ist ja ein System entstanden, das es dir erlaubt, die richtigen Hiring-Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen. Von dem ersten Mitarbeiter nach dem Founder-Team bis hin zu exitfähigen Strukturen. Und wie wir das machen und ja, sehr, sehr, sehr viele Brands, inzwischen über 100 Brands von null auf die ersten 7-stelligen Umsätze begleitet haben und auch ja noch eine ganze Menge weitere Brands von 7 auf 8-stellige Umsätze und somit auch exitfähig wurden, das möchte ich dir heute teilen. Ganz wichtig hier an der Stelle, ein richtiges Team aufzubauen, geht auch mit guter Führung einher. Und am Ende des Tages sagen wir hier bei uns immer, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Ja, und deswegen möchte ich mit ein paar ganz wichtigen Fehlern jetzt erstmal anfangen, die viele Founder, bevor sie bei uns in die Zusammenarbeit auch gekommen sind, begangen haben, bevor sie die richtigen Entscheidungen zum Thema Hiring, Teamaufbau etc. treffen konnten. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin übrigens Nico, der Gründer von Ecosa. Wir sind eine Unternehmensberatung und ein Wachstumspartner für D2C-Commerce-Brands hier aus München. Und wir machen eigentlich den lieben langen Tag nichts anderes außer E-Commerce. Verwalten jetzt aktuell so in etwa 60 Millionen Euro Werbebudget im Jahr mit all unseren Brands über alle gängigen Kanäle und bauen tatsächlich Inhouse-Teams auf und geben im richtigen Moment die Leistung auch agenturseitig rein, insbesondere auch mit unseren Partnern, wenn es denn Sinn macht. Das, was der große Grund ist, weswegen Brands mit uns arbeiten und nicht mit irgendwelchen externen Agenturen, der liegt viel in genau den Themen, die ich jetzt besprechen möchte. Ja, wir sind nicht die klassische Agentur, die sagt, wir nehmen dir alles ab. Das ist nämlich genau der erste große Fehler schon, in einem zu frühen Stadium zu machen, sondern wir sind der Sparring-Partner, die externen Head-Offs, wenn du sie so nennen magst, und CEOs und CMOs, die notwendig sind, damit du erstmal in der Lage bist, eigenständig die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da sind wir auch schon am großen ersten Punkt und das ist, dass du bitte keine Mitarbeiter einstellst, wenn es um Themen geht, die du selbst als Gründer noch nicht so ganz, zumindest in der Theorie, verstanden hast und eine gewisse Confidence hast, entsprechend diesen Mitarbeiter auch gut führen zu können. Ja, das heißt nicht, dass wenn du jetzt einen ITler einstellst, dass du auch Programmierer sein musst. Das heißt, dass du definitiv eine absolute Klarheit hast über, welche Rolle hat dieser Mitarbeiter, was sind die Prozesse, die in dieser Rolle drinnen stecken, welche KPI gibt es, die hier zu erledigen ist, was für Ressourcen braucht die Person, also Werkzeug, um diesen Job zu erledigen, ja, was ist am Ende des Tages Projekt, um das es geht, ja, falls diese Dinge noch nicht definiert sind. Und wenn du hier keine Klarheit drüber hast, ist das ein riesengroßer Fehler, Stellenausschreibungen zu machen, Leute einzustellen, zu sagen, ich hole jetzt einfach jemanden rein, der macht Marketing für mich und dann wird das ganze Thema schon funktionieren. Das ist genau derselbe Fehler, wie wenn du Agenturen beauftragst in der Hoffnung, ja, das sind die Experten, die werden schon wissen, was sie machen und dann verbrennt man sein Budget. Wir haben, glaube ich, jetzt inzwischen aus 4.500 Vorgespräche, es sind jetzt inzwischen schon 5.000 oder sowas, ich glaube, es sind über 80% der Brands, die gesagt haben, sie haben sich in der Vergangenheit die Finger an Agenturen verbrannt. Und das passiert meistens, bevor man sich am eigenen Team die Finger verbrennt. Denn diese Sachen, die muss man erstmal lernen, auch dann im Umgang mit dem eigenen Team, Führung etc. Das sind lauter Themen, die kommen dann mit der Zeit. Und ich kann dir hier nur empfehlen, verstehe erstmal, wie du Rollen definierst, ein kleines, aber feines Org-Chart baust, in diese Rolle die notwendigen Prozesse reingibst und dann wird die Reihenfolge, die ich dir jetzt auch gleich mitgebe, auch richtig gut funktionieren. Denn das große Thema und auch der Diskussionspunkt zum Beispiel, den es sehr viel in unserem Markt gibt, ist, soll ich mir eine Agentur holen oder einen Mitarbeiter? Und ich kann dir gleich sagen, es ist nicht das eine oder das andere, sondern du brauchst beides ab einem gewissen Punkt. Ja? Diese Frage, die löst sich, indem du weißt, wie du eigenständig die kapitaleffizienteste Variante aufbauen kannst. Ja, und die kapitaleffizienteste Variante, die werde ich dir jetzt gleich mal im Detail erklären mit ein paar Beispielen anhand der Reihenfolge der Einstellung. Wie gesagt, Learning oder Top-Fehler dann an der Stelle ist jetzt erstmal, hol dir das Wissen erstmal selbst ran, ja, also in-house, bevor du es delegierst, egal ob Mitarbeiter oder Agentur. Don't get comfortable, so in dieser Situation, wo du einfach was abgeben möchtest, ohne es mal selber geschnallt zu haben an der Stelle. Gehen wir mal an die Reihenfolge der Einstellung. Das erste und eigentlich wichtigste, damit du dich weiterhin auf Umsatz und Wachstum konzentrieren kannst, ist eine Assistenzkraft, die dir erstmal alles abnimmt, was nicht umsatzwirksam ist. Da gehören Botengänge jedweder Art dazu. Da gehört das Rechnungswesen, auch die Kommunikation mit dem Steuerberater dazu. Da gehören Buchhaltung, Customer Support in vielerlei Hinsicht, solange du jetzt noch nicht irgendwie richtig viel Sales da drin stecken hast. Ja. Da gehören Themen dazu wie, keine Ahnung, Termine ausmachen für dich. Ja, wie so einen Mini-Chief of Staff brauchst du eigentlich schon, dass du dich weiterhin auf die Themen konzentrieren kannst, die jetzt erstmal Geld bringen. Das heißt Marketing und Sales und Product. Ja, denn du musst erstmal die ganze Wertschöpfung bis zu den ersten 30.000 Euro Umsatz im Monat, die musst du eigentlich erstmal selber checken. Das ist auch durchaus machbar, die ersten 30.000 mal zu knacken, solange man noch alleine ist, um ehrlich zu sein. Das ist jetzt nichts Unrealistisches. Ja, das ist ganz wichtig auch erstmal zu verstehen. 30.000 Euro Umsatz im Monat, die sind erstmal nicht viel. Das ist gerade so, dass man sagt, okay, du hast da ein funktionierendes Businessmodell und da reicht, wenn du es nicht alleine schaffst, maximal eine weitere Person, die dir alle nicht umsatzwirksamen Tätigkeiten abnimmt. Du brauchst nicht jetzt gleich als erste Person die Mega-Rakete im Marketing, der du dann im Idealfall gleich den Head of Performance-Marketing-Titel gibst, obwohl da nicht mal Team-Leads oder sonst irgendwelche Personen unten drunter sind. Also ganz großer und wichtiger Tipp auch an der Stelle, keine zu hohen Titel vergeben für Positionen, die tatsächlich ja noch gar nicht so richtig existieren. Ja, denn so ein Team-Lead braucht ein Team und ein Head-Off ist jemand, der hat ganz viele Team-Leads mit ganz vielen Teams unten drunter und solange das nicht da ist, vergibst du diesen Titel im Idealfall nicht, ansonsten hast du den Raum nach oben nicht mehr. Zweite Person, die ich heiren würde, ist eine Marketing- und Sales-verantwortliche Person. Was gehört da alles rein? Gerade zu Beginn, damit man so auf die ersten 100, 150.000 Euro Umsatz im Monat kommt und das geht dann tatsächlich schon mit diesen zwei Personen, also einer Person, die was abnimmt und der Marketingassistenz, ist Content sozusagen erstmal das Wichtigste. Diese Person kann aber Marketingassistenzaufgaben machen. Das könnte auch ein wirklich Quereinsteiger sein, der, wenn man sich jetzt mal die Wertschöpfungskette anschaut, in der Regel hat man Meta-Ads und ein bisschen Google-Ads sozusagen als Startkanäle in so einer E-Commerce-Brand, weil die am schnellsten skalieren und am wenigsten Aufwand mit sich bringen. Ja, da machst du als Chef das Media-Buying noch selbst. Du machst den Creative-strategischen Teil im Idealfall selbst oder allerhöchstens im Sparring mit zum Beispiel Anbietern, wie wir das sind. Ja, und der Content-Creation-Teil, also jetzt Content-Creator finden, also das Sourcing, die unter Vertrag nehmen, zum Beispiel mit einer 520-Euro-Basis, ja, dann den Content einsammeln, editen, ja, ein Dokument aufbauen, wo die ganzen Edits reinkommen und dann die Abgabe an den Media Buyer, also dich, ja, das ist eine Rolle, die kannst du abgeben oder auch so ein bisschen Shopify-Themen oder Klaviyo-Flows aufbauen, also E-Mail-Marketing-Themen. Das sind solche Sachen, die stecken oft in so einer E-Commerce-Managerin oder in einem Online-Marketing-Manager drin. Also das muss jetzt auch noch kein voll ausgebildeter Copywriter oder Creative Strategist sein. Und mit diesen zwei Rollen schafft man 150.000 Euro Umsatz im Monat. Unsere Top-Player schaffen damit 200 bis 250.000 im Monat. Also das ist kein Witz. Da sind die Founder zwar noch relativ viel auch in dem Content-Creation-Teil mit drinnen, um da ein bisschen Überhand zu halten, aber das reicht, um tatsächlich richtig, richtig schön auf Flughöfe zu kommen, wenn du guten Product-Market-Fit hast. Das ist erstmal wichtig zu verstehen. Vierte Person macht ganz oft Sinn, dass man tatsächlich jetzt einen Media-Buyer holt. Ein Media-Buyer ist in der Regel jemand, der deine Werbeanzeigen einbucht. für Meta und für Google. Das kann auch ein Freelancer für kurze Zeit sein, um ehrlich zu sein, damit du die Zeit freischaufelst, um zwei Dinge zu tun. Das ist A, entweder einen zweiten Marketing-Channel aufbauen oder B, strategische Produktentwicklung. Diese zwei Sachen. Ne? Und generell kommt an diesem Punkt auch so ein bisschen die Situation, wo du als Founder auch anfangen musst, Infrastruktur in deinem Unternehmen aufzubauen. Das heißt mal, ein Notion-Board oder Notion aufbauen, wo du mal so die grundlegenden Prozesse und Abläufe in deinem Unternehmen feststellst. Tatsächlich mal Stellenausschreibungen, HR, eine Karriereplattform aufbauen. Ja, da geben wir unseren Brands für alles Stellenausschreibungsvorlagen, Templates für eine Karriereplattform und alles eigentlich so an die Hand, damit man einfach loslegen kann, inkludiert den Persönlichkeitstypen zu den richtigen Rollen, ne, dass man da dann einfach sozusagen abarbeiten kann. Und sobald dann sozusagen das steht und du basically so ein Basisteam hast aus einer Assistenzkraft für Verwaltung, einer Marketingassistenz und Freelance von mir aus einen Media Buyer, dann kommt in der Regel jemand rein, der nochmal assistiert im Kundensupport, im Einkauf insbesondere auch und gegebenenfalls sogar, und da bin ich eigentlich ein sehr großer Fan davon, auch wenn es immer so ein bisschen ein Investment sein muss, das sich lohnt, jemand, der in der Produktentwicklung, also wirklich da im Einkauf mithilft. Also wir haben es jetzt bei unserer eigenen Brand, bei Skinbro auch gemerkt, da sind wir jetzt so auf die erste Million im Prinzip mit einem Produkt, mit der Box gekommen, und dann sind wir aber an so einen Grenzwert gestoßen, den wir nicht durchbrechen konnten, weil Produktentwicklung so ein bisschen Cap war. Und dann ist das im Beauty so, das dauert dann mal schnell irgendwie 9 Monate mit allen Überprüfungsverfahren in der Kosmetik und alles, was dazugehört, vom Sample bis mit Kunden durchtesten, Feedback einholen, gucken, ob die wieder kaufen würden. Dann wird das Ganze sozusagen in Auftrag gegeben, die ganzen Prozedere, das ist schon ein Projekt. Ne? So, und die Opportunitätskosten, das nicht relativ früh zu machen, die sind sehr hoch. Also strategisch Produkte entwickeln, in der Lage dann zu sein, sozusagen konstant auch Produkte zu launchen, die Bestandskunden wieder zu reaktivieren. Das sind schon so Themen, da kommt man dann Richtung 300 bis 400k im Monat, wenn man ein sehr leanes Setup fährt. Je nachdem, wie fit du im ganzen Thema Prozesse und Automations und IT bist, kannst du mit dem Setup wirklich schon eine richtig geile Profitbude eigentlich aufbauen. Also so mit 4-5 Mitarbeitern, ja, da hast du dann 2 Vollzeitleute tatsächlich für alles, was jetzt Verwaltung und Product und Einkauf angeht, auch vielleicht ein bisschen Finance schon mit, ja. Und 2 Leute neben dir noch im Marketing und Sales mit dabei. Das kann auch einer von diesen Leuten, kann dann auch der Founder sein. Da kann man richtig, richtig geile Setups fahren. So, wenn du jetzt noch eine weitere Person dann rein theoretisch für Verwaltung noch dazu holst, dann kannst du wahrscheinlich, je nachdem, wo dann dein Fulfillment capped, kannst du schon hochgehen. Also so unsere Top-Player, die machen mit so 6 FTEs, haben wir schon 1,3 Millionen Euro im Monat Umsatz gemacht. Ja, also das ist wirklich... geht echt gut, wenn du einen Fulfiller hast, die Päckchen nicht mehr selber packst, wenn die ganzen Themen eigentlich, die automatisiert werden können, automatisiert werden, dass du eigentlich als Founder schon fast so Marketing und Sales-wise so fast ein bisschen raus bist. In der Situation muss ich fairerweise dazu sagen, da macht es auch Sinn, noch definitiv die Media Buyer mit dabei zu haben. Du hast meistens jemanden, wenn es nicht die interne Person schon so weit geschafft hat, dass sie Creative Strategist ist und so wirklich neue Angles zum Botschaften entwickeln kann, hast du noch eine Agency mit dabei für Meta, also zum Content liefern eigentlich nur primär. Ne? Das ist eigentlich so jetzt erstmal das Thema. So, ab der 7. Person würde ich wahrscheinlich dann anfangen, schon so einen kleinen Mini-Me zu finden. Also bei uns war das oder ist das jetzt so ab 12, 13 Personen jetzt so gewesen, dass ich gesagt habe, ich will jemanden, der wirklich Operations eigentlich ownt. Also wie so einen Operations Manager eigentlich. Also das ist, ich kann mal hier aufmachen, was ich hier unter dieser Rolle verstehe. Jemand, der die operative Leitung steuert und interne Prozesse und Abläufe implementiert. Jemand, der dein Team weiterentwickelt, das Projektmanagement steuert. Jemand, der anfängt mal so die einzelnen Abteilungen mal Namen zu geben eigentlich, die man da hat. Der sicherstellt, dass die Kommunikation in deiner Firma reibungslos läuft. Der sicherstellt, dass die richtigen Stellenausschreibungen live sind. Der sicherstellt, so IT-Infrastrukturen und Automatisierung mit aufzubauen. Also wirklich so ein Operational Guy oder Girl, whatever you name it. Ja, das kann schon fast so ein COO fast sein, so eine operative Geschäftsführung eigentlich. Und das ist der Punkt auch, wo zum Beispiel der Philipp Pauli, ja, der war 8 Jahre, war der operative Geschäftsführer bei Halfsund, das ist so eine Nahrungsergänzungsmittelbrand für Frauen mit Kinderwunsch. Ja, der macht mit unseren ganzen Brands, macht er so die Notion-Templates, der macht so diese ganzen Sachen, dass diese Rolle eigentlich, die ich jetzt gerade gesagt habe. Und dann kommt dann irgendwann der Punkt, da kommen dann die Mitarbeiter zu uns, zum Beispiel Evalia, ja, richtig geil, beziehungsweise die Founder, und die sagen, hey, es läuft jetzt wieder richtig geil, mein Team performt, ich kann jetzt wieder mich an den Themen kümmern, die so am Unternehmen arbeiten sind und nicht nur im Unternehmen arbeiten. So, da kommt dann so ein richtiges Momentum rein. Du machst im Idealfall deine 50.000 bis 100.000 Euro Profit im Monat. Du kannst mal wirklich deinen Lebensstandard signifikant erhöhen. Du kommst aus diesem Start-up-Kindergeburtstag-Thema raus und hast nicht mehr ein teures Hobby, sondern wirklich mal ein Unternehmen, so actually. Und das ist sozusagen halt ja so eine Situation, die ist dann schon denkbar angenehm, und das kommt dann auch langsam aber sicher schon so in diese exitfähigen Themen rein. Und du merkst also bis jetzt, das ist ein sehr leanes Setup eigentlich. Es ist ein sehr, sehr, sehr ja, einfaches, leanes Setup, nicht zu hohe Fixkosten, maximal 10-15% Fixkostenanteil am Nettoumsatz. Das ist so das, was tatsächlich einmal Sinn macht. An dieser Stelle, also das ist jetzt sozusagen eigentlich auch der Punkt, wo ich sage, hier wird es jetzt ein bisschen individuell. Es kann auch sein, dass es davor so ein bisschen individuell wird, aber hier kommt dann so die Aufgabe rein, wo du in der Lage sein musst, wirklich ein gesundes oder gutes Org-Chart zu entwickeln. Ja, ein Org-Chart ist im Prinzip ein Organigramm. Ja, da hast du sozusagen deine Hierarchien drinnen, da siehst du dann die einzelnen Abteilungen, Marketing, Einkauf, Verwaltung, Finance und so weiter und so fort. Ja, und dort sind dann die verantwortlichen Rollen einmal oder die Rollen einmal definiert und die Verantwortlichkeiten. Und in der Regel so ein Org-Chart, da sind dann zum Beispiel in den verschiedenen Rollen mehrere Leute drin. Wenn ich jetzt unser Org-Chart hier aufmache, dann bin ich zum Beispiel auch noch in verschiedenen Rollen drin. Ja, ich bin irgendwo CEO bei uns, ich own aber jetzt auch noch die Marketingabteilung, bin irgendwie so das Gesicht der Marke, ne? Das wird sich hoffentlich auch irgendwann ändern. Und daran muss gearbeitet werden. So. Und was man dann eigentlich macht, ist zu sehen, oh, okay, wir skalieren. Ja, in einer Rolle platzt so ein bisschen die Ressource eigentlich. Das sind zu viele Rollen, die eine Person innehält. Und dann definiert man wieder eine neue Stellenausschreibung, schreibt die aus, hiert die Person, sodass praktisch Rollen gesplittet werden oder aufgeteilt werden auf verschiedene Personen, die diese Verantwortlichkeiten dann tragen. Und das ist eigentlich jetzt erstmal so die Reihenfolge der Einstellung. Und das ist eigentlich jetzt erstmal alles zum heutigen Thema für dein E-Commerce Avengers Team. Ja, die Best Practice Reihenfolge. Falls dir das gefallen hat, lass gerne mal einen Daumen nach oben da. Falls du sagst, hey, dir hat das richtig gut gefallen, dann habe ich auch einen kleinen Tipp für dich. Wir haben jetzt erst vor kurzem auf unserer Website einen Workshop gelauncht, in dem wir in epischer Breite nicht nur die Reihenfolge der Einstellung nochmal ultra detailliert aufgedröselt haben, sondern auch das ganze Businessmodell E-Commerce und alles, was du erledigt haben musst, um deine Brand nicht nur auf 7, sondern 8-stellige Umsätze zu bringen. Und das findest du unter www.ecosa.de/workshop. Da kannst du dich eintragen, dann darfst du dir den Workshop einmal anschauen. Der ist immer live, das ist jetzt irgendwie kein Webinar und das irgendwie so fake-mäßig nur einmalig verfügbar ist, sondern das kannst du dir dann einfach angucken und so viel und so lustig wie du bist, alles reinziehen, wie du magst. Da ist auch eine Bonus-Scorekarte für deine wichtigsten KPIs dabei und eine Checkliste für 8-stellige Umsätze, und das macht richtig, richtig Spaß. Und insofern, ja, hoffe ich, konnte ich dir heute wieder den ein oder anderen Tipp mit an die Hand geben, und dann wünsche ich dir eine produktive Woche. Bis zum nächsten Mal. Dein Nico.